Deutschlandfunk. Wirtschaft am Mittag.
Mit Sandra Pfister. Guten Tag. Die Chefermittlerin im Cum-Ex-Steuerhinterziehungsskandal hat gestern gekündigt. Wir fragen, wie lasch wird Finanzkriminalität in Deutschland bekämpft? Wir berichten über SAP, Deutschlands größtes Technologieunternehmen, erfindet sich teilweise zumindest neu. Und außerdem, was wir von Norwegen, dem Partnerland der Hannover Messe, lernen können. Das größte deutsche Technologieunternehmen heißt SAP. Es steckt mitten im Umbau und will in seine Software jetzt viel mehr künstliche Intelligenz stecken. Und das ist einer der Gründe dafür, dass SAP dieses Jahr mit Verlusten beginnt. Micha Erhardt berichtet.
Das Zauberwort beim größten Softwarekonzern Europas lautet bereits seit Jahren Cloud, also Mietsoftware über das Internet. Doch in jüngster Zeit ist mit Business AI ein neues dazugekommen, also künstliche Intelligenz fürs Business oder das Geschäft.
AI bedeutet eben in Unternehmen und gerade auch bei Technologieunternehmen Effizienzen zu schaffen. Das heißt nicht, dass man jetzt Mitarbeiter unbedingt gnadenlos wegrationalisiert, sondern das bedeutet, dass man bisherige Routineaufgaben einfach von einer künstlichen Intelligenzanwendung erledigen lassen kann und damit der Mitarbeiter einfach die Aufgabe und die Möglichkeit hat, sich auf wesentlich hochwertig qualitativeren Aufgaben zu fokussieren.
Erklärt Marktexperte Andreas Lipko von Comdirect den Einsatz von künstlicher Intelligenz in der Unternehmenssoftware. Und in diesem Fall hängt beides zusammen, Cloud und künstliche Intelligenz. Denn durch das Modell des Software-Abonnements können Unternehmen wie SAP quasi jederzeit Neuerungen in ihre Produkte einbauen und so schnell auf neue Trends wie KI reagieren. Und so ist bei SAP mittlerweile der Bereich Cloud der unbestrittene Wachstumstreiber. Die zu erwartenden Abonnementgebühren für die Nutzung von Software aus der Cloud sind um 28% gestiegen. SAP-Chef Christian Klein.
This is the fastest growth on record and demonstrates the strong momentum across our portfolio.
Das sei das schnellste Wachstum in der SAP-Geschichte und zeige die starke Dynamik in allen Bereichen, wobei Business KI ein entscheidender Faktor sei. Laut internationalem Rechnungslegungsstandard IFRS hat SAP im ersten Quartal trotz Umsatzwachstum und guten Geschäften einen Verlust von über 800 Millionen Euro ausgewiesen. Der Grund? Rückstellungen von über 2 Milliarden Euro für den Konzernumbau. So hatte SAP zu Jahresbeginn bereits angekündigt, 8000 Stellen ab- oder umbauen zu wollen. Andreas Lipko.
Da werden halt wirklich 2600 Stellen richtig gestrichen und die anderen müssen eben im Endeffekt damit rechnen, dass sie eben umschulen müssen, dass sie sich auf neue Positionen einstellen müssen.
In der Tat hat es in den vergangenen Jahren viele Veränderungen bei SAP gegeben, weil das Unternehmen sich auf neue Entwicklungen wie etwa das Cloud-Geschäft einstellen musste. Vor allem auch, um in der Konkurrenz gegen Unternehmen wie Microsoft oder Oracle bestehen zu können.
Man hat auch oftmals die Kritik gehabt, dass die alte Struktur, die alte Architektur in der Kernsoftware einfach zu starr ist. Viele Komponenten drin sind, die wirklich schon quasi Jahrzehnte alt sind. Und man hat so ein bisschen das moderne Hippe vermisst. Aber jetzt ist man eben dabei, dass man sich neu positioniert. Man flanscht eben neue Applikationen eben dran, wie zum Beispiel Business AI. Und versucht dadurch natürlich jetzt auf diesen Trend auch nicht nur aufzuspringen, sondern den auch massiv mitzugestalten.
SAP habe es also in den vergangenen Jahren geschafft, den Tanker des größten europäischen Softwarekonzerns und teuersten Börsenunternehmen Deutschlands umzulenken, um den Kurs so an neue Strömungen wie Cloud oder künstliche Intelligenz anzupassen.
Und das nehmen wir jetzt mit an die Börse nach Frankfurt zu Stefan Wolf. Herr Wolf, SAP als größtes deutsches Unternehmen ist ja auch für alle Anleger sehr spannend. Was sagen die denn zu den Zahlen von SAP?
Zunächst einmal hat es eine gewisse Enttäuschung gegeben, dass das Kerngeschäft von SAP nicht so gut gelaufen ist, wie man das ursprünglich erwartet hatte. Dann aber überzeugten, der Kollege Micha Erhardt hat es gesagt, die Zahlen aus der Cloud. Und das hat letztendlich den Kurs von SAP-Aktien kräftig angeschoben. Sie steigen hier um 4,5%. Und dieser Kursanstieg, da SAP eine Menge in die Waagschale beim deutschen Aktienindex wirft, zieht auch den DAX nach oben. Der deutsche Aktienindex aktuell mit 1% im Plus. Das sind 180 Punkte mehr als gestern bei 18.041 Punkten. Punkten. Damit zeigt sich eigentlich das fast schon gewohnte Bild. Einige wenige Aktien, wie zum Beispiel Siemens, Airbus, Rheinmetall und eben SAP, bestimmen die Richtung an den Aktienmärkten und drücken den DAX in den vergangenen Wochen, haben wir es gesehen, von Rekord zu Rekord. Ich habe mich kurz vor Beginn der Sendung mit Chris-Oliver Schickentanz unterhalten. Er verantwortet als Vorstand der Capitell AG, der Vermögensverwaltung, die Anlagestrategie dort. Und meine erste Frage an ihn war, warum diese vier großen Unternehmen den Kurs bestimmen.
Es liegt ganz einfach daran, dass das Unternehmen sind, die besonders wachstumsstark sind, die von einer besonderen Fantasie profitieren, sei es bei einer SAP, die eben auch von diesem ganzen Technologietrend vom Thema künstliche Intelligenz ja sozusagen nochmal Schub bekommen hat, oder sei es eine Rheinmetall, die von der geopolitischen Zeitenwende profitiert. Also von daher gibt es bei diesen wenigen Aktien, die den DAX treiben, ein paar Sonderstories, die dann eben für deutlich steigende Kurse sorgen. Und mit steigenden Kursen wächst ja dann auch sukzessive das Gewicht im DAX, sodass dann eben auch über dieses höhere Gewicht der Kurseinfluss natürlich auch größer wird.
Und warum ist die Mehrzahl der DAX-Aktien dann abgehängt worden?
Ja, das ist eine spannende Geschichte, liegt im Wesentlichen daran, dass das Gewinnwachstum bei den DAX-Unternehmen auch sehr ungleich verteilt ist. Das heißt, es gibt eben einige wenige, die durchaus mit zweistelligen Gewinnwachstumsraten aufwarten können, während das Gros der Unternehmen bis dato eher mal enttäuschende Gewinnentwicklungen gezeigt hat.
Das bringt mich zu den Risiken, die damit einhergehen, wenn nur 4 oder 5 Aktien den DAX bestimmen. Welches Szenario halten Sie für wahrscheinlicher, dass die anderen Aktien einen riesen Nachholbedarf haben oder dass das ganze Kartenhaus zusammenbricht, wenn einer der Großen mal patzt?
Ich glaube, das sind die zwei Seiten der gleichen Medaille. Auf der einen Seite ist natürlich klar, ein sehr konzentrierter Markt, der tendiert dann dazu, wenn einer der bisherigen Markttreiber enttäuscht, dann auch stärker zu reagieren. Wir werden uns also in Zukunft auch auf heftigere Kursausschläge einstellen müssen, nach oben wie nach unten. Zum Zweiten gibt es aber unter, ich sag's mal, den restlichen 36 DAX-Werten durchaus die ein oder andere Perle, die mittlerweile sehr, sehr niedrig bewertet ist. Und wo es sich, glaube ich, auch für den Anleger lohnt, mal einen zweiten Blick zu riskieren.
Im Moment wird ja alles in Sachen KI gekauft, was nicht bei 3 auf dem Baum ist am Aktienmarkt. In den USA sieht es ja genauso aus. Muss man als Anleger auf solche Trends verstärkt gucken?
Man muss sich zumindest der Tatsache bewusst sein, dass wenn man nicht in derartige Trends investiert, dass man dann eben auch das Risiko hat, deutlich schlechter abzuschneiden als der Gesamtmarkt, weil solche Themen eben für eine gewisse Zeit an den Börsen verfangen, weil sie die Kurse sehr, sehr deutlich anheizen können. Und wenn ich dann nicht dabei bin, dann habe ich natürlich eine deutlich unterdurchschnittliche Wertentwicklung. Von daher ist, glaube ich, der richtige Ratschlag, sich auf solche Trends draufzusetzen, mitzumachen, aber nicht zu euphorisch zu werden, sondern immer mal auch Gewinne mitzunehmen und dadurch eben das Risiko vor deutlichen Kursrücksetzern dann auch zu reduzieren.
Hand aufs Herz, was glauben Sie? Haben die hiesigen Kurstreiber im DAX, die großen 4, ausreichend Puße, um die Kurse weiter anzutreiben oder gehen da die Körner aus?
Ich glaube, dass wir mit Blick auf das weitere Jahr tatsächlich eine etwas ausgeglichenere Kursperformance sehen werden. Heißt aber aus meiner Sicht nicht, dass die großen 4, 5 Kurstreiber deswegen deutlich schlechter performen werden, sondern es wird, glaube ich, einfach ein stärkerer Gleichlauf unter den 40 DAX-Aktien zu beobachten sein.
Sagt Chris-Oliver Schickentanz vom Vorstand der Capitell Vermögensverwaltung.
Herr Wolf, danke. Der Rückversicherer Munich Re, der hat ja heute auch Zahlen vorgelegt. Wie sind die denn ausgefallen?
Ja, es hat weniger große Schäden gegeben, für die Munich Re einen Scheck hätte ausstellen müssen. Deshalb ist der Nettogewinn um 2/3 gestiegen. Überraschend gut ausgefallen. Das lässt die Aktien um 2% anziehen. Im Sog davon steigen auch die Papiere des Konkurrenten Hannover Rück.
Dann schauen wir noch auf Volkswagen. Der Konzern hat intern Details zu Abfindungen für Beschäftigte bekannt gegeben. VW muss ja sparen. Und jetzt bieten sie wohl den Beschäftigten der höchsten Berufs-Tarifgruppe, die lange mit dabei sind, bis zu 450.000 Euro Abfindung an, das berichtet das Handelsblatt. Welche Reaktionen gibt es darauf?
Nun erst einmal eine leicht negative. VW-Aktien verlieren 0,3%. Das Unternehmen will ja ein Fünftel seiner Kosten außerhalb der Produktion einsparen und das bis zum Jahr 2026 und setzt dabei auf das Thema Freiwilligkeit. Und diese Freiwilligkeit, die kostet eben nun mal manchmal Geld.
Welche Aktie fällt Ihnen sonst noch auf?
Die Kollegen von RTL, die sind hier gefragt an der Börse. Die Aktien steigen um 3%. Man möchte gerne den Kindersender Nickelodeon kaufen. Das kommt ganz gut an.
Okay, noch irgendeine, die bemerkenswert erscheint?
Delivery Hero sind ebenfalls gefragt. Die Papiere steigen um 6,7%. Das hängt auch damit zusammen, dass an einem ruhigen Tag wie heute man gerne mal auf die Empfehlungen von Analystinnen und Analysten hört. Und die haben Delivery Hero auf den Bestellzettel gesetzt.
Dann fehlt uns nur noch der Euro.
Der Euro hat 0,3 US-Cent verloren, kostet aktuell 1,0665 $. Am Anleihemarkt verliert die Umlaufrendite 4 Basispunkte auf 2,53%. Und Gold verliert deutlich an Glanz, $59,80 seit gestern Abend. Aktuell kostet die Feinunze 2,003,01 $.
Danke, Stefan Wolf. Norwegen hat seinen Wohlstand mit Öl und Gas erlangt, nicht mit seiner Industrie, will aber jetzt langfristig weg von den fossilen Brennstoffen. Insofern ist Norwegen als Partnerland auf der Hannover Messe sehr spannend für uns. Was wir von Norwegen lernen können und wie Norwegen uns helfen kann, hat Alexander Budde dort erkundet.
Selskapet ble basert på det at vi ble inspirert av dette Paris-møtet, COP21.
Jarle Skjæveland, das Verkaufstalent. Die UN-Klimakonferenz 2015 in Paris habe ihn zur Gründung seiner Firma GreenCap inspiriert, erzählt der Norweger. Skjæveland und seine beiden Co-Gründer legten los. Sie haben ein Verfahren entwickelt, mit dem sich das klimafeindliche Kohlendioxid aus der Luft einfangen und wie ein Schwamm speichern lässt. Zur Wiederverwendung etwa in Gewächshäusern. Für diesen Prozess, bei dem abwechselnd auch Strom, Wärme und Kälte eine Rolle spielen, nutzen sie keine giftigen Chemikalien, sondern Zeolit.
Zeolithen wird brückt mange år, det var brukt av NASA på 60-tallet.
Ein umweltfreundliches Mineral, für das sich schon einmal die US-Weltraumbehörde NASA begeisterte, raunt Skjæveland. Er hält ein kleines Modell seines CO2-Filters in der Hand. Zwischen Scheiben aus Plexiglas ballen sich nur wenige Millimeter große Zeolithkugeln wie in einer Sanduhr. Für dieses thermische Verfahren ist die kleine Firma noch auf Partnersuche. Was die Tüftler um Skjæveland erst noch aufrollen müssen, gibt es in Norwegen in anderer Form schon im industriellen Maßstab. Carbon Capture and Storage, kurz CCS, so heißt das Verfahren, für das die Norweger werben. Auf der Hannover Messe betont Norwegens Ministerpräsident Jonas Gahr Støre die Vorreiterrolle des diesjährigen Partnerlandes bei der grünen Transformation.
An der Abscheidung und Speicherung von CO2 arbeiten wir in Norwegen seit fast 30 Jahren. Wir wissen, wie wir es einfangen können. Wenn wir zusammenarbeiten, könnten wir einen Großteil des europäischen CO2 mehr als 1000 Meter tief unter dem Meeresboden vor unseren Küsten speichern.
Ganz unumstritten ist die Technologie der unterirdischen CO2-Entsorgung auch in Norwegen nicht. Meeresbiologen warnen vor kaum absehbaren Folgen, sollten große Mengen des Klimagases aus Lagerstätten entweichen. Gleichwohl führe an der CCS-Technik kein Weg vorbei, betont Mirko Manja. Er ist Projektmanager beim halbstaatlichen Energiekonzern Equinor, der bis 2018 noch Statoil hieß. Deutsche und Norweger müssten für ihre Energiewende grünen Wasserstoff beschaffen, der per Elektrolyse mit erneuerbaren Energien wie Windstrom erzeugt wird. Für den Übergang müsse blauer Wasserstoff her. Bei dessen Herstellung aus fossilen Brennstoffen wie Kohle und Erdgas entsteht als Abfallprodukt CO2, das dann aufgefangen und unterirdisch gespeichert wird.
Es sind große Investitionen erforderlich für eine Pipeline, zum Beispiel von Norwegen nach Deutschland. Diese Investitionen kann man nur tragen, wenn man große Volumina an Gas auch wirklich zur Verfügung hat. Es wird leider eine Weile dauern, bis grüner Wasserstoff in dieser Größenordnung produziert werden kann. Und blauer Wasserstoff wäre halt schneller da.
Die Zeit drängt und sie arbeitet für die Norweger. Davon ist auch Jürgen Schoppe überzeugt. Der Manager sitzt im Vorstand des Statkraft-Konzerns. Europas größter Erzeuger von erneuerbarer Energie stellt auf der Industriemesse jüngste Pläne für den Bau schwimmender Windkraftwerke in der Nordsee und entlang der norwegischen Küste vor.
Um halt Bereiche zu erschließen, wo die Wassertiefe es nicht erlaubt, dann die auf dem Boden zu befestigen. Das ist ein wichtiger Fortschritt.
Nur die Kostenfrage ist noch nicht geklärt. Darüber wird auf der Messe zu reden sein.
Eine Beamtin wirft hin, Anne Brohr-Hilker, die Chefermittlerin im Cum-Ex-Steuerskandal, dem größten Steuerbetrug der Nachkriegszeit in Deutschland. Darüber habe ich vor der Sendung geredet mit Eckhard Seid. Er ist Rechtsanwalt in Stuttgart und er war einer der entscheidenden Whistleblower dabei. Seine Enthüllungen haben überhaupt erst ausgelöst, dass der Staat im Cum-Ex-Skandal ermittelt hat. Die Schweizer Behörden ermitteln deswegen immer noch gegen ihn wegen Spionage und Geheimnisverrat. Ich habe ihn gefragt, was er gedacht hat, als er gehört hat, dass Anne Brohr-Hilker das Handtuch wirft.
Das ist ein großer Verlust für die Staatsanwaltschaft Köln. Frau Brohr-Hilker ist eine herausragende Juristin und herausragende Staatsanwältin. Und sie ist auch der Motor der Cum-Ex-Aufklärung. Andererseits habe ich es auch erwartet, dass sie über kurz oder lang das Handtuch werfen wird.
Warum haben Sie das erwartet?
Es war erkennbar, dass ihr der Rückhalt in der Justizverwaltung fehlte. Und mit dem Wechsel des Justizministers, also von Herrn Biesenbach zu Herrn Limbach, eben auch die Unterstützung des Ministeriums wohl nicht mehr in dem Maße vorhanden war, wie das für die Aufarbeitung dieses großen Komplexes notwendig war.
Und was meinen Sie damit, dass ihr der Rückhalt fehlte? Also wahrscheinlich wünscht sich ja jede Ermittlungsbehörde, jede Staatsanwaltschaft mehr Leute, mehr Mitarbeiter, die dafür abgestellt werden. Ist es das, was Sie meinen und was auch Frau Brohr-Hilker meint?
Es waren interne Widerstände, soweit ich das mitbekommen habe. Und ich habe es ja von außen recht eng angeschaut, da wir auch Geschädigte vertreten und Akteneinsicht erhalten. Ja, innerhalb der Behörde fehlte der Rückhalt. Sie war ein Fremdkörper. So ist meine Wahrnehmung.
Was Sie sagen, das hört sich jetzt so ein bisschen danach an, als sei das eine persönliche Geschichte. Der Punkt, den Sie aber auch gemacht hat, ist, dass der Staat, dass die Justiz, große Finanzbetrüger, dass er ihnen wirklich strukturell unterlegen sei. Stimmt das denn?
Das stimmt hundertprozentig. Wir haben hier eine föderale Aufteilung. Und ich kann das nur an meiner eigenen Erfahrung belegen, als ich zur Jahreswende 2012/2013 eben auf die Cum-Ex-Delikte gestoßen bin und auch Belege gefunden hatte, wandte ich mich zunächst an die Generalstaatsanwaltschaft in Frankfurt, die ein etwas kleineres Ermittlungsverfahren gegen Dr. Berger führte. Machte ich eine relativ umfangreiche Stellungnahme, teilte meine Erkenntnisse und wurde dann zum Gespräch eingeladen. Und dann wurde mir gesagt, ja, wir sind da nicht zuständig. Ich wandte mich daraufhin an das Bundeszentralamt für Steuern. Das Bundeszentralamt für Steuern hat das sehr aktiv aufgenommen, die Information. Dann ging es über zwei Stufen zur Schwerpunktstaatsanwaltschaft Köln. Und dann ging es ganz langsam los, nur mit einer Staatsanwältin. Ein Austausch des schon hohen Informationsniveaus von der Betriebsprüfung Steuerfahndung Frankfurt nach Köln fand kaum statt.
Die Staatsanwaltschaft hat da natürlich auch aufgerüstet in der Zwischenzeit.
Richtig.
Und es gibt ja jetzt eine im Aufbau befindliche zentrale bundesweite Behörde gegen Finanzkriminalität und Steuerbetrug. Ist das dann nicht der Schritt, den Sie lange gefordert haben und den auch Frau Brohr-Hilker lange gefordert hat?
Also meine Erfahrung ist, dass diese Behörde nicht sichtbar ist. Und ich weiß auch nicht, habe meine Zweifel, ob die Kompetenzen so weit reichen. Ganz sicher wäre es für uns erforderlich, dass wir in Deutschland, um eben dieser internationalen und hochraffinierten Finanzmarktkriminalität zu entgegnen, eben auch eine Behörde entgegenstellen, die schlagkräftig ist. Und das kann man eigentlich nur mit dem FBI der Vereinigten Staaten vergleichen. Oder aber Behörden, so wie das wie wir das in Dänemark sehen und auch in Frankreich. Da werden wirklich schlagkräftige Einheiten gebildet. Und da steht dann die Regierung auch dahinter. Wir haben hier eher so den Eindruck, ja, so kompliziert, so teuer, wir haben keine Ressourcen. Und dann treten wir auch noch großen Marktteilnehmern auf die Füße.
Es müsste sich doch für den Staat rechnen, wenn er gegen Finanzkriminelle vorgeht. Denn die kosten ihn ja Milliarden, diese Steuerhinterziehung kostet ihn Milliarden.
Also es würde sich auch lohnen. Wir haben einfach nicht das System. Wenn Sie in den USA schauen, Whistleblower beispielsweise nur, werden letztlich gefördert und das wird dann auch gut verarbeitet. In Deutschland gibt es so ein System gar nicht. Man hat sich mit Mühe und Not ein halblebiges Whistleblower-Gesetz verabschiedet, das aber dem EU-Standard also schon kaum entspricht. Ja, es würde sich natürlich rechnen, aber da muss eine Regierung auch dahinter stehen.
Das schwingt so ein bisschen mit, was ja gestern auch bei Frau Brohilker angedeutet wurde. Die Kleinen hängt man, die Großen lässt man laufen. Kann man das denn wirklich so pauschal sagen? Also mir fällt jetzt nur das Beispiel Uli Hoeneß ein. Der hat 3,5 Jahre Gefängnis bekommen wegen Steuerhinterziehung. Ist er wirklich die Ausnahme?
Hoeneß ist ein ganz anderer Fall. Ein sehr einfacher, überschaubarer Fall. Bei der richtigen Finanzmarktkriminalität, da haben wir es mit vernetzten Strukturen zu tun und mit Akteuren, die eine Unmenge Geld, Millionen für Anwälte ausgeben, die den Ermittlungsbehörden jeden Stein und jeden Prügel in den Weg legen, den man nur kann. Und da ist unser System nicht in der Lage, darauf vernünftig zu reagieren. Vielleicht kann man es wie mit der Deutschen Bundesbahn vergleichen. Da funktioniert vieles sehr gut. Aber es gibt auch einige Weichen und einige Strecken, die sind ineffizient, marode. Und ich denke, da ist es im Bereich der Finanzmarktkriminalität, ist es in Deutschland auch so.
Ich verstehe Ihren Punkt, nur inzwischen ist man doch sehr viel weiter. Ich meine, die Staatsanwaltschaft in Köln, diese Kernzelle, die hat sich ja enorm weiterentwickelt. Die war enorm schlagkräftig. Wie viel ist denn da eigentlich bei Cum-Ex noch zu ermitteln?
Die Cum-Ex-Aufarbeitung steckt in den Anfängen. So muss man das sagen. Da sind jetzt einige Leuchttürme dran, wie der Herr Dr. Berger. Aber die Aufarbeitung und die Anklagen sind eigentlich der großen Akteure, sind jetzt eigentlich erst in der Vorbereitung, in der ersten Vorbereitung. Klar, da ist natürlich jetzt eine gute Struktur geschaffen in Köln. Das ist richtig. Und da sind kompetente Staatsanwälte am Werk. Aber diese Fülle, diese großgliedrigen Verfahren dann auch zur Anklage zu bringen, ist halt natürlich eine enorme Herausforderung. Und klar, viele Fehler wurden in der Vergangenheit gemacht, aber was ich von außen nur so sehen kann, ist, dass es hier schon an der internen Akzeptanz fehlte und an einer richtigen Rückendeckung.
Die ehemalige Chefermittlerin sagt, da kommen jetzt schon wieder neue Cum-Ex-Modelle hinterher, also Geldwäscher, Steuerhinterzieher, die im großen Stil dem Staat ja längst wieder ein paar Schritte voraus sind. Was wäre, um es zusammenzufassen, der dickste Knüppel, den man ihnen zwischen die Beine werfen könnte?
Der dickste Knüppel, eine kompetente, schlagkräftige Behörde mit Kompetenzen und die auch ernst genommen wird. Die wirklich großen Akteure, die nehmen, denke ich mal, diese Ermittlungen nur halb ernst.
Der Rechtsanwalt und Whistleblower im Cum-Ex-Skandal Eckart Seidt. Danke Ihnen, Herr Seidt.
Gerne, danke.
Und jetzt die Wirtschaftspresseschau. Auf der Hannover Messe haben sich ja gestern der Kanzler und der oberste Vertreter der Industrie gestritten. Dazu schreibt das Handelsblatt.
Der Kanzler und der Industriepräsident leben in demselben Land, nehmen aber die wirtschaftliche Lage völlig unterschiedlich wahr. Siegfried Russwurm kritisiert zwei verlorene Jahre durch die Ampelkoalition. Olaf Scholz attestiert sich bei der Eröffnung der Industriemesse in Hannover zwei Turnaround-Jahre. Der Kanzler will Deutschland starkreden. Der Wirtschaftsmann verweist auf die Stagnation der Exporte und die internationalen Rankings, in denen Deutschland nach hinten durchgereicht wird. Die Zeiten, wo Scholz die Probleme schönreden oder gar ignorieren kann, sind vorbei. Die Frankfurter Rundschau konstatiert: Rempeleien zwischen der Regierungsspitze und den Wirtschaftsgrößen haben eine gewisse Tradition. Von Helmut Kohl über Angela Merkel und jetzt Olaf Scholz fühlte sich die Industrie im Großen und Ganzen unverstanden. Oft zu Recht. Allerdings beruht das auch auf Gegenseitigkeit. Das ist derzeit fatal, denn die Größe der Herausforderungen und den Bedarf für Reformen wird wohl niemand bestreiten. Wenn der Kanzler das als Klage des Kaufmanns abkanzelt, macht er einen schweren Fehler.
Das war die Wirtschaftspresseschau. Dass Tesla auch in Grünheide in Brandenburg 400 Stellen streichen will, das arbeiten wir um 17.05 Uhr auf in unserer Sendung Wirtschaft und Gesellschaft. Ich bin Sandra Pfister. Ich wünsche Ihnen einen schönen Nachmittag. Tschüss.